Ja, zum Abschluss unserer heutigen Fachtagung wollen wir uns mit einigen Fragen der Hermeneutik beschäftigen, wie sie ja im Prozess der Bibelübersetzung auftreten. Zunächst wollen wir die grundlegende Frage beleuchten, warum wir überhaupt die Übersetzung der Bibel brauchen. Und dazu werden wir gerade jetzt während der Luther-Dekade, im Vorfeld des kommenden Reformationsjubiläums, haben wir heute Morgen schon kurz erwähnt, die Perspektive Martin Luthers erörtern und würdigen, da für ihn die Bibel von grundlegender Bedeutung für die theologische Arbeit ist. Hierbei ist es jedoch wichtig zu bedenken, dass aus hermeneutischer Sicht, also der Prozess der Bibelauslegung, das mündliche Wort des Evangeliums für Luther den Vorrang vor dem schriftlichen Wort in Gestalt des Bibeltextes hat. Denn für ihn ist das Evangelium von Jesus Christus die Botschaft von Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Und hierzu führt er in seiner Kirchenpostille aus dem Jahr 1522 aus: Darum auch Christus selbst nichts geschrieben, sondern nur geredet hat, und sein Lehre nicht Schrift, sondern Evangelii, das ist ein gut Botschaft oder Vorkundigung, genennet hat, das nicht mit der Federn, sondern mit dem Mund soll getrieben werden. Zitat Ende. Also schon lange her, das alte Deutsch, gell? 500 Jahre. Das sieht man dann hier. Wie U. Lutz in seiner aktuellen Hermeneutik hierzu bemerkt, kann der Mensch das Evangelium nur hören und sich verändern lassen. Um jedoch hören zu können, braucht der Mensch die Bibel, die das lebendige, mündliche Evangelium bleibend aufbewahrt. Dementsprechend war Luther sehr motiviert, die Bibel gründlich zu lesen, wie er in einer seiner Tischreden aus dem Jahr 1532 bemerkt. Ich habe nun seit etlichen Jahren die Bibel jährlich zweimal ausgelesen. Und wenn die Bibel ein großer, mächtiger Baum wäre und alle Worte die Ästlein, so habe ich alle Ästlein abgeklopft und wollte gern wissen, was daran wäre und was sie trügen. Und alle Zeit habe ich noch ein paar Äpfel oder Birnen heruntergeklopft. Zitat Ende. Dieses intensive Bibelstudium Luthers bildete die Grundlage für sein Verständnis des Evangeliums, dass der Mensch durch den Glauben an den im Wort gegenwärtigen Christus empfängt. Des Weiteren wollen wir philologische Beispiele von Begriffen und grammatischen Strukturen betrachten, die uns die Wichtigkeit eines biblisch-semitischen Zugangs zur Übersetzung der Bibel verdeutlichen. Daraus ergibt sich folgende Gliederung. Erstens, warum brauchen wir überhaupt Bibelübersetzung? Zweitens, philologische Beispiele der Bibelübersetzung. Einmal zur biblisch-semitischen Begrifflichkeit in Bezug auf Jahwe und Bund. Ich werde sein, der ich sein werde. Und bezüglich der biblisch-semitischen Grammatik, die Frage von Erlaubnis und Verbot. Ihr dürft frei essen, ihr werdet gewiss sterben. Und dann drittens als Ertrag die Bibelübersetzung im biblisch-semitischen Verstehenshorizont. Zum ersten Punkt. Warum brauchen wir überhaupt Bibelübersetzung? Luther wusste eindeutig um die grundlegende Bedeutung der Bibelübersetzung für den Zugang zum offenbarten Wort Gottes in Gestalt heiliger Schrift. Deshalb unternahm er die Übersetzung aus den biblischen Grundsprachen Hebräisch und Griechisch, denn diese bilden in ihren ältesten und besten Handschriften die physikalische Grundlage der autoritativen Offenbarung Gottes. So bemerkt K. Hacker treffend: Aus evangelischer Sicht ist die Bibel in ihren Ursprachen und im wahrscheinlichen Urtext der Maßstab, an dem die Übersetzungen immer wieder gemessen werden müssen. Darum hat Martin Luther die damals noch ziemlich druckfrische Edition des griechischen Neuen Testaments durch Erasmus benutzt und an seiner eigenen Übersetzung zeitlebens weitergearbeitet. Zitat Ende. Dabei treten vor allem drei Faktoren zutage, die Luthers Bibelübersetzung zu einer einzigartigen Wirkung brachten, wie A. Beutel herausstellt. Erstens, die erstmals konsequent verfolgte Zugrundelegung der biblischen Ursprachen. Zweitens, die übersetzungstheoretische Begleitreflexion. Und drittens, die sprachgestalterische Kompetenz Luthers. Und diese drei Aspekte werden in deutlicher Weise anhand von Luthers Übersetzung von Römer 3, Vers 28 sichtbar. Das haben wir heute auch schon besprochen. In der Mitte Luther 4, zurück, wie geht's zurück? Okay. Jetzt, genau. Luther 84, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das sehen wir auch in den früheren Luther-Übersetzungen, schon in 1545 und dann auch 1912. Und in der lateinischen Vulgata ist auch dieses Solus, was dem entsprechen würde, allein nicht drin und natürlich auch nicht im griechischen Grundtext, aber eben er hat es eingefügt zur Verdeutlichung. Also er greift in den Text ein im Prozess der Übersetzung. Er ergänzt das Adjektiv allein, obwohl es nicht im griechischen Grundtext steht. Dies jedoch dient zur Verdeutlichung der beabsichtigten Textaussage des Paulus. Und wie E. Gritsch ausführt, verteidigt Luther das Wort allein, weil es im Deutschen die gebräuchliche Umgangssprache wiedergibt, um den Gegensatz zwischen zwei Dingen, von denen das eine bestätigt und das andere verneint wird, zu bekräftigen. Die Eindeutigkeit der Textaussage soll hierdurch unterstrichen werden, durch die eine Ausschließlichkeit hergestellt wird, die der Grundtext haben kann, aber nicht notwendigerweise haben muss. Und so zeigt sich der unvermeidliche Einfluss theologischer Entscheidungen auf den Prozess der Bibelübersetzungen. Hierzu bemerkt W. Sauer-Geppert treffend: Was nun in vielen Fällen mehr oder weniger ein sprachliches Problem bleibt, gewinnt an dieser exemplarischen Stelle entscheidendes theologisches Gewicht und natürlich spielt das in diese Übersetzungsentscheidung hinein. Grundsätzlich besagt das, dass es rein sprachliche Entscheidungen in den seltensten Fällen geben wird, dass je nach Kontext und theologischer Stellung des Übersetzers exegetische Entscheidungen nicht ausgeschlossen werden können, ja dürfen. Zitat Ende. An diesem Beispiel wird deutlich, wie bedeutungsschwer eine theologische Entscheidung im Prozess der Übersetzung sein kann. Diese Herausforderung stellte sich jedoch nicht nur für Luther, sondern sie besteht auch für unsere eigene theologische Arbeit an den biblischen Grundtexten. Deshalb wollen wir uns im Folgenden zwei wichtige Beispiele der Bibelübersetzung ansehen, die uns die Reichweite der Aufgabe verdeutlichen. Also philologische Beispiele der Bibelübersetzung. Wir sehen jetzt an diesen Beispielen die Problematik des Übersetzungsprozesses und auch die theologischen Implikationen und Konsequenzen. 2.1, biblisch-semitische Begrifflichkeit in Bezug auf Jahwe und Bund, ich werde sein, der ich sein werde. Der Gottesname Jahwe beinhaltet eine grundlegende Struktur der Offenbarung und Zuwendung an sein Volk im Alten Bund. Er ist in der Tat von überragender theologischer Bedeutung, denn Jahwe ist das am häufigsten vorkommende hebräische Substantiv im Alten Testament. Der persönliche Name Jahwe scheint ein hebräischer Ursprungsbegriff zu sein, denn es gibt keine sicheren Vorkommen außerhalb Israels vor der mosaischen Zeit. Damit wird deutlich, dass dieser Gottesname wegen der vier Konsonanten Jod, He, Waf, He, auch das Tetragramm genannt, weniger einen statischen Seinsbegriff darstellt, als vielmehr einen dynamischen Handlungsbegriff. Wie M. Rose ausführt, war der Jahwe-Name auch im religionsgeschichtlichen Vergleich einzigartig, weil in ihm das Verb Haya, also sein, werden, sich erweisen, zugrunde liegt. Exodus 3,14. Hier zeigt sich, dass Jahwe sich als Gott offenbart, der in die Geschichte dynamisch eingreift und konkret handelt, um die Heilsgeschichte mit seinem Volk durchzusetzen. Und es war ja kurz nach dem Exodus. In dieser Struktur der Intervention in Raum und Zeit erweist sich Jahwe von Anfang an als einzigartig gegenüber allen anderen Göttern. Und in grundlegender Weise wird diese Struktur Jahwes zu Beginn des Dekalogs in Exodus 20, Vers 2 verdeutlicht. Ich bin Jahwe, dein Gott, der nicht einfach im Himmel wohnt, der dich aus Ägypten gebracht hat, aus dem Haus der Sklaverei. Hier sehen wir, wie sich Jahwe durch sein Erlösungshandeln definiert, die Befreiung aus Ägypten. Es geht um die kontinuierliche, aktive Gegenwart und Beziehung und nicht um eine existenzielle Beschreibung seines Wesens. Durch sein Handeln schafft er eine persönliche Beziehung zu seinem Volk. Deshalb bekommt sein Volk auch eine persönliche Beziehung zu ihm. Das sehen wir in Exodus 3, 5, 6 und in Deuteronomium 1. Die Wichtigkeit dieser Beziehung wird auch dadurch unterstrichen, dass der Name Jahwe im gesamten AT sehr häufig, nämlich 6828 Mal erscheint. Kann man nachlesen, habe ich nicht selbst gezählt, aber. Diese große Zahl verteilt sich in breiter Streuung auf alle Teile des AT, im Pentateuch 26,7%, in den Propheten 51,6%, in den Schriften 21,7%. Damit wird im AT in sehr stetiger Weise Jahwe als Gott, der handelt, von den polytheistischen Göttern unterschieden, die nicht handeln können, und als solcher wird er herausgehoben und bekannt. Jenny betont treffend die Kontinuität des Gottesnamens vom AT zum NT, denn in Johannes 17, Verse 6 und 26 ist es Jesus Christus selbst, der den Namen Gottes den Menschen offenbart hat. Hier lesen wir: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wir sehen hier die Einheit von Vater und Sohn im Werk, wiederum ein Handeln Gottes, der Offenbarung und Erlösung. Und auch hier steht, wie im AT, die dynamische Wirkmacht Gottes in Raum und Zeit im Mittelpunkt. Und diese Wirkmacht Gottes im AT zeigt sich in der Doppelstruktur von Name und Bund. Wir sehen diese Struktur zum ersten Mal in Gestalt der Theophanie, also der Gotteserscheinung am Berg Sinai. Da heißt es, Exodus 19, Verse 16 bis 18, als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sie ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Am Sinai geschieht Gottes Zuwendung zu seinem Volk durch Naturwunder. Doch Gott offenbart sich Mose gegenüber in Exodus 3 als Gott seiner Vorväter. Jedoch wiederholt er nicht die Namensoffenbarung an Abraham, Isaak und Jakob, in der er sich damals als der allmächtige Gott offenbart hatte, Genesis 17, 28 und 35. Anstelle dessen führt er als seinen neuen Namen ein: Ich werde sein, der ich sein werde. Immerhin war die Verheißung der beständigen Gegenwart jedoch in Gottes Ausspruch, ich werde mit dir sein, bereits den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob gegeben worden, in Genesis 26, 31 und 39. In dieser Selbstbezeichnung, Eche, Asher, Eche, ich werde sein, der ich sein werde, klingt diese eigentümliche Spannung an, die fortan das Verhältnis Gottes zu seinem Volk charakterisieren sollte. Gott offenbart einerseits seine Gegenwart, indem er dem Menschen seinen Namen sagt, mit dem er ihn anbeten kann, erkennen kann. Doch andererseits beinhaltet Gottes Name das Geheimnis seiner Unergreifbarkeit. Gott ist in seiner gnädigen Zuwendung und Wirksamkeit zwar stets gegenwärtig, jedoch nie durch den Menschen verfügbar oder beherrschbar, was der Mensch ja bei den Götzen versucht. Zum Vergleich Genesis 32,30 oder Exodus 33,19. Und diese Struktur in den biblischen Erzähltexten, diese narrative Identität Gottes, wird von J. Sonne in treffender Weise aus literaturwissenschaftlicher Sicht untersucht. Er zeigt auf, wie Gott sich in der dreifachen Bewegung von Spannung, Neugier und Überraschung in der Exodus-Erzählung offenbart. Dadurch wird die Bedeutung des Gottesnamens Ich werde sein aus dem weiteren Kontext des Exodus-Buches erschlossen und in den gesamten Erzählzusammenhang integriert. Also Exodus 3 ist nicht isoliert, sondern der Gesamtkontext erleuchtet ihn. Zunächst erinnert Sonnet daran, dass in den biblischen Erzählungen immer wieder die Verbindung von Name und Handlung hergestellt wird. Dies ist zum Beispiel bei Ismael, Isaak und Jakob im Buch Genesis der Fall. Und auch gegenüber Mose offenbart Gott in Exodus 3, Vers 1 bis 15 zunächst sich selbst in Gestalt des brennenden Busches. In Exodus 3, Vers 6 lesen wir: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dieser Name wird in Exodus 3, Verse 13 bis 15 nochmals wiederholt. Dazwischen jedoch fragt Mose ausdrücklich nach dem Namen Gottes, der ihn gegenüber dem Volk Israel bevollmächtigt und legitimiert, als derjenige, der das Volk befreien soll aus Ägypten. Daraufhin sagt Gott: Ich werde sein, der ich sein werde. Und mit diesem Namen eben erzeugt Gott ganz bewusst die drei Dimensionen von Spannung, Neugier und Überraschung, wie Sonnet ausführt. Zunächst zur Spannung. Die Dimension der Spannung zeigt sich bereits im weiteren Kontext der Exodus-Erzählung. Was war passiert? Wird Gott oder Pharao den Sieg im Kampf um die Freiheit des Volkes Israel erringen? Beziehungsweise, das kommt anschließend, genau. Wie wird Mose auf die Berufung durch Gott antworten, die in Gottes Verheißung gipfelt: Ich werde mit dir sein? Und zwei Verse später erweitert Gott diese Verheißung in Gestalt der Formel: Ich werde, kann, will sein, was oder wer ich sein werde, kann oder will. Alles das ist in dieser Formel enthalten. Und durch diese ergebnisoffene Formulierung bewahrt dieser nicht fassbare Name die Freiheit Gottes innerhalb der geschichtlichen Handlung. Im Gegenteil, er durchkreuzt jegliche magische und götzendienerische Macht, die sich mit einem fassbaren oder kontrollierbaren göttlichen Namen verbinden könnte. Dies ist die Art und Weise, wie Jahwe seine helfende Gegenwart inmitten einer unvorhersehbaren Zukunft ausdrückt und zusagt. Genau darin liegt das Element der Spannung im Heilshandeln des biblischen Gottes. Gott prägt die Unvorhersehbarkeiten, Verzögerungen und Schwierigkeiten der menschlichen Geschichte mit dem Rhythmus seines Beistands, wie Sonnet treffend bemerkt. Dann zur Neugier. Die Dynamik der Neugier entsteht dadurch, dass die Offenbarung des Gottesnamens in Exodus 3 die Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Gott hatte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob gedacht, Exodus 3, Vers 6, und dadurch seine Treue zu diesem Bund bewiesen. Ebenso wird er in der Gegenwart und Zukunft treu zu seinem Bund sein. Diese Perspektive in die Zukunft weckt die Neugier des Lesers, denn Gott gibt hier ein subtiles Versprechen. Er wird in der Zukunft wohlwollend handeln, um seines Volkes willen, so wie er es immer wieder in der Vergangenheit getan hatte, um der Patriarchen willen. Denn bereits gegenüber Isaak und Jakob machte Gott die Zusage: Ich will mit dir sein, Genesis 26, 3 und 31, 3. Und das dritte Element der Überraschung. Das Element der Überraschung tritt auf, weil der Gottesname Jahwe, das Tetragramm JHWH, bereits dreimal in der Exodus-Erzählung verwendet wurde, nämlich in Exodus 3, Vers 2, 4 und 7. In der Tat wurde das Tetragramm sogar bereits in der biblischen Urgeschichte verwendet, durch Seth und seinen Sohn Enosch, wo es heißt: Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn, Jahwe, anzurufen. Genesis 4, Vers 26. Also nicht ganz neu. Auch alle drei Patriarchen gebrauchten den Jahwe-Namen, nämlich Abraham in Genesis 15 und so weiter, Isaak, Genesis 26 und in Jakob, Genesis 32. Diese entspricht der Selbstbezeichnung Gottes gegenüber Abraham, Genesis 15, 7 und Jakob, Genesis 28, 13. Doch in Exodus 3, 14 wird jetzt die erweiterte Bedeutung des Jahwe-Namens offenbart. Zunächst die erweiterte Form: Ich werde sein, der ich sein werde, anschließend die Kurzform: Ich werde sein. Dementsprechend gibt Gott an Mose den Auftrag, zu den Israeliten zu sagen, ich werde sein, Ehe hat mich zu euch gesandt. Exodus 3, Vers 14b. Und anschließend stellt Gott wiederum den Bezug zu den Patriarchen Israels her, indem er sie ausdrücklich auf Abraham, Isaak und Jakob bezieht. Denn dies ist sein ewiger Name, der für alle Generationen gilt. Für alle Generationen, Exodus 3, 15. Also hier schließt sich im Buch Exodus der Kreis, der mit der Offenbarung des Jahwe-Namens im Buch Genesis begonnen hatte. Und hier in Exodus 3, 14 zeigt sich, dass das zukünftige Handeln Jahwes für sein Volk immer das Element der Überraschung beinhalten wird. Die Überraschung ergibt sich für den Menschen, der im Gehorsam des Glaubens auf das Handeln Gottes reagiert, das für den Menschen unerwartet und unverfügbar war. Durch diese drei aufgezeigten literarischen Dimensionen wird die theologische Botschaft des Exodus-Textes in Bezug auf den Namen Gottes deutlich. Es geht um Gottes Selbstbestimmung in seiner Freiheit, sich zu offenbaren, jenseits menschlicher Interpretation, sowohl in Vorausschau als auch im Rückblick. Dennoch erscheint die Grundstruktur des Gottesnamens, ich werde sein, der ich sein werde, ein zweites Mal, nämlich am Schluss des Exodus-Buches. Als Mose nämlich die Herrlichkeit Gottes sehen will, offenbart ihm Gott nochmals seinen Namen, diesmal jedoch weiter differenziert. Und wir lesen in Exodus 33, Vers 19, ich werde alle meine Güte an dir vorbeiziehen lassen und werde vor dir den Namen Jahwe verkündigen. Und ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein werde. Und ich werde barmherzig sein, wem ich barmherzig sein werde. Hier zeigt sich Gottes Offenbarung in seinem Namen, durch den er seine Einzigartigkeit und sein souveränes Selbst in seinem dramatischen Handeln im Buch Exodus manifestiert. Und so bemerkt Sonnet treffend, in dem Namen, den er im Busch ausspricht, offenbart Gott sich selbst als eine vielfältige Existenz und Handelnde durch die Zeiten hindurch. Menschlich Unvorhergesehenes, Verzögerungen und Hindernisse fehlen nicht in Exodus, doch der biblische Gott behauptet sich durch all dieses hindurch. Ich habe das mal versucht, in einer Grafik zu fassen und auf den Punkt zu bringen. Es gab ja seit den 80er Jahren den ökologischen Fußabdruck. Ich habe jetzt mal gefragt nach dem physikalischen Fußabdruck Gottes. Wie sieht Gottes Physik aus, hier und heute, in Deutschland, in Europa, in der Welt? Und wenn man jetzt mal das semitisch-hebräische Denken und das griechische Denken gegenüberstellt, dann sehen wir im AT einen einzigen Gott, Echad, der eine Gott, im Gegensatz zu den anderen Göttern, wir kennen ja auch das Gottesurteil des Elia auf dem Karmel und so weiter. Wichtig ist hier ein großer Fußabdruck, nämlich eine entfaltete physikalische Realität von was? Von Handlungskategorien. Gottes Handlung, Gottes Action wird in verschiedenen Dimensionen dargelegt. Während im griechischen Denken und auch in der westlichen Dogmatik, die sich entwickelt hat in Theologiegeschichte, haben wir einen trinitarischen Gott in Gestalt verschiedener Seinskategorien. Und jeder, der ein seriöses Dogmatikbuch in die Hand nimmt, von mehreren hundert Seiten, hat erheblichen Platz über das Wesen Gottes, die Ontologie, die Seinskategorien Gottes. Aber um den Preis, was ich behaupten würde, eine reduzierte physikalische Realität. Das kann man sicherlich diskutieren, aber ich denke, die Wahrnehmung des Weltbildes, des westlichen Weltbildes, hat uns von der Tendenz dorthin geführt. Das heißt, wir haben eine Verschiebung von der Wirklichkeit zur Begrifflichkeit zwischen AT, NT und heute. Zu dieser Unergreifbarkeit und Unverfügbarkeit Gottes in Gestalt seines Namens tritt jedoch ein zweites Element der heilsgeschichtlichen Offenbarung Gottes hinzu. Dieses zweite Element ist der Bund Gottes mit seinem Volk, durch den die Beziehung Israels zu Gott physikalisch konkretisiert wird. Einerseits gehört Gott die gesamte Schöpfung, keine Frage, Exodus 19, Vers 5, sodass er alle Macht und Herrschaft über alle Kreatur besitzt. Andererseits erwählt sich Gott aus allen Völkern ein Volk, um mit ihm ein besonderes Verhältnis einzugehen. Deuteronomium 7, Vers 6 oder 14, Vers 2. Denn aufgrund einer nicht hinterfragbaren Entscheidung der Liebe erwählt Gott Israel, um mit diesem Volk ein besonderes Gemeinschaftsverhältnis einzugehen. Deuteronomium 7, Vers 8. Und dieses Gemeinschaftsverhältnis konkretisiert sich in einem Bundesverhältnis, durch das Gott seinen Rechtswillen dem Bundespartner mitteilt. Und dieser Rechtswille Jahwes ist jedoch nicht beziehungslos abstrahiert, sondern eingebettet in Gottes Bundestreue, hebräisch Chesed. Chesed steht für eine Beziehung, in der der eine danach strebt, das Wohlergehen des anderen sicherzustellen. Und diese besondere Qualität der Bundestreue ist daher untrennbar mit dem Inhalt des Jahwe-Namens bzw. Ich werde sein, der ich sein werde, verbunden. Damit kommen wir zu 2.2, zur biblisch-semitischen Grammatik. Jetzt nicht brieflicher, sondern Grammatik. Am Beispiel von Erlaubnis und Verbot im Schöpfungsbericht, ihr dürft frei essen, ihr werdet gewiss sterben. Wenn wir den Schöpfungsbericht in Genesis 2 bis 3 betrachten, sehen wir, dass die satanische Schlange in listiger Weise den Menschen dazu bringt, die Grammatik des Wortes Jahwes eigenmächtig zu verändern. Und dadurch lässt sich der Mensch zum aktiven Ungehorsam gegen Gott bewegen. Also Worte sind nicht Schall und Rauch, sondern schaffen Realität. Die Schlange versucht, die geistlichen und sinnlichen Bedürfnisse des Menschen anzusprechen. In einem ersten Schritt verdreht die Schlange die Tatsache, dass Gott dem Menschenpaar die Freiheit zum Genuss aller Bäume im Garten, außer dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, gegeben hat, in ihr Gegenteil. Das brauche ich jetzt nicht vorzulesen, das kann man alles hier lesen, aus Zeitgründen. R. Alberts interpretiert die Eröffnungsfrage der Schlange. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Als Übertreibung und ihr Schlussargument, Genesis 3, Vers 5, als Unterstellung. Gott weiß, dass ihr davon ist, werdet ihr eure Augen aufgetan, ihr werdet sein, wie Gott und wissen, gut und böse ist. Es ist aber jedoch präziser, Genesis 3, Vers 1 als Verdrehung der Tatsachen und Genesis 3, Vers 5 als Übertreibung zu bezeichnen, denn die Schlange spricht den exakten Kehrwert des Gebotes aus. Das heißt, die Schlange verändert nicht die Vokabeln, aber die Frau im Dialog tut es anschließend. Sie verspricht dem Menschen einen Seinszustand, der nur dem Schöpfer gebührt und vom Menschen wegen seiner Geschöpflichkeit nicht von sich aus erreicht werden kann. Sein wie Gott. Das ist zu viel gewollt. Auf die einleitende Anrede der Schlange hin stellt die Frau die Verdrehung der Tatsachen richtig. Sie wiederholt das Verbot Gottes, nicht von allen Bäumen zu essen, wobei sie jedoch den Wortlaut eigenmächtig verschärft und damit Gottes Verbot übertreibt. Genesis 3, Vers 2 bis 3. Denn sie ergänzt den Nebensatz und rührt sie nicht an. Hebräisch Nagar, anrühren. Das stand nicht als Verbot in der Ursprungsaussage Gottes. Hat sie dazu gesetzt. Wir sehen hier die Parallelität des Zuspruchs von Freiheit und Grenze, wie sie im zweimaligen Gebrauch des Infinitiv Absolutus plus Imperfekt zum Ausdruck kommt, in Genesis 2, Vers 16 bis 17. Und zwar, Mikol Ezagan Akol Tokel, von allen Bäumen im Garten sollst du essen, und dann Bayom Akokam Mimenu Motamut, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du gewiss sterben. Die beiden sind parallel, Akol Tokel, Motamut. Und wie die hebräische Grammatik von Gesenius Kautsch erklärt, wird durch diese Verwendung des Infinitiv Absolutus vor dem Verb die Gewissheit der Aussage des Verbs verstärkt, vor allem bei Warnungen, wie hier, du wirst gewiss sterben. Ergänzend tritt die Funktion hinzu, dass der Infinitiv Absolutus auch die Betonung einer Antithese ausdrückt, im Sinne einer Erlaubnis, du darfst frei essen, also akul tokil. Entscheidend jetzt für die Entwicklung des Dialogs ist, dass die satanische Schlange den definitiven Wortlaut der Warnung, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, Genesis 2,17, in der Verneinung präzise wiederholt, Genesis 3,4, lomo tumutun, während die Frau die Freiheit als auch die Grenze ihres Handels abschwächt. Sie sagt nur Genesis 3, Vers 2, wir essen, Nokel, und damit ihr nicht sterbt, Pentemutun, also zwei andere Konstruktionen. Damit hat die Frau aber die Großzügigkeit Gottes prinzipiell angezweifelt, sodass sie anstelle seiner Güte nun seine vermeintliche Strenge und Unterdrückung zu erkennen glaubt. Damit hat die Schlange das erste Ziel ihres Gesprächs mit dem Menschen erreicht. Und das Hinterhältige daran ist, dass als Reaktion auf die Verunsicherung durch die Verdrehung der Schlange der Mensch selbst die Grammatik des Wortes Gottes verändert hat. Hier erfolgte demnach eine semantische Verkürzung der Bedeutung der Begriffe in ihrem grammatischen Zusammenhang. Die Semantik untersucht ja die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, vor allem auf der Wortebene und der Satzebene. Und hier in Genesis 2 und 3 folgt aus dieser Verkürzung ebenso eine theologische Verschiebung des Wortes Gottes in Bezug auf Erlaubnis und Verbot für den Menschen. Man kann es vielleicht so darstellen. Aus Gottes Ursprungsaussage, ihr dürft alles beliebig essen, ihr werdet gewiss sterben, macht jetzt der Mensch nur Essen, von allem beliebig Essen nur Essen und aus gewiss sterben nur sterben. Und hier sehen wir also die theologische Verführungskraft von Sprache. Vielleicht auch als Warnung oder Ausrufezeichen auch für unsere eigene Arbeit der Bibelübersetzung. Die theologische Verführungskraft von Sprache in ihrer maximalen Wirkung. Und die Schlange schafft es, dass der Mensch selbst die Sprache und Grammatik verdreht. Gar nicht die Schlange, der Mensch selbst macht es. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Kraft der Sprache bewusst und verantwortlich einsetzen im Bereich der theologischen Arbeit, insbesondere bei der Aufgabe der Übersetzung der Bibel. Damit zum Ertrag, Bibelübersetzung im biblisch-semitischen Verstehenshorizont. Wenn wir nach dem Ertrag unserer Überlegungen für die Bibelübersetzung fragen, dann lohnt es sich nochmals an Luther zu erinnern. Denn er übernahm stets eine hermeneutische Verantwortung bei der Übersetzung der Bibel für den Leser. Wichtig war, dass die Aussagekraft des ursprünglichen Textes auch für den Leser seiner Übersetzung wirksam wurde. Diese Dynamik bestand auch zwischen seinem September-Testament von 1522, das er aus dem Griechischen übersetzte, und den späteren Schriften Luthers. Beispielsweise übersetzte er in seiner Schrift von weltlicher Obrigkeit aus 1523 mehrere Bibelstellen, 1. Petrus 2, 13 bis 14 und einige andere, indem er bestimmte Begriffe abänderte, um die Aussageabsicht des biblischen Textes noch deutlicher auf den thematischen Kontext abzustimmen. Dieser sogenannte argumentationsstrategische Bibelgebrauch enthält drei Aspekte, wie Beutel ausführt. Erstens die Anwendung der biblischen Botschaft auf die eigene Problemkonstellation. Zweitens die Anpassung der Bibel auf die eigene theologische Lehrbildung. Und drittens die Abweichung bei der Übersetzung einzelner Bibelverse aufgrund des Argumentationsinteresses. Und zu Luthers Umgang mit dem biblischen Text insgesamt bemerkt Beutel treffend, indem er ihn, Bibeltext, bisweilen variiert, ergänzt oder verkürzt, verstärkt er einen in dem jeweiligen Schriftwort angelegten, aber dort nicht hervortretenden Akzent oder beugt einem möglichen Missverständnis des isoliert zitierten Satzes vor, beides in der Perspektive des eigenen Argumentationszusammenhangs, jedoch in getreuer Wahrung der biblischen Redeabsicht. Zitat Ende. In diesem Sinne ist auch H.M. Barth zuzustimmen, der Luthers Anliegen der ständigen Verbesserung der Bibelübersetzung herausstellt, damit die Botschaft der Bibel immer wieder neu verstanden und angenommen werden kann. Dies führt uns zur zentralen und bleibenden Aufgabe für die Zukunft der Bibelübersetzung. Damit haben wir einen ersten Ertrag, den man so zusammenfassen könnte. Die mehrdimensionale Dynamik der biblisch-semitischen Sprachstrukturen und Konzepte muss in die Gegenwart übertragen werden, damit der logische Dualismus des westlichen Weltbildes überwunden werden kann. Dies bedeutet, dass die Vielschichtigkeit der hebräischen Sprache bezüglich der zentralen theologischen Begriffe, haben wir heute gehört, die Kairosyne, Tzedakah, Tzedek, Gerechtigkeit, und was es bedeutet, und bezüglich wichtiger grammatischer Strukturen auch in der Übersetzung der Bibel transportiert werden muss. Nur dadurch kann auf der Ebene der Bibelübersetzung und Bibelwissenschaft ein Beitrag zur Überwindung des logischen Dualismus im westlichen Weltbild geleistet werden. Wir haben in den vergangenen Jahren schon einiges darüber gesprochen. Nur so viel: die platonische Spaltung der Wirklichkeit in den Bereich der metaphysischen Ideen und der physikalischen Realität und die aristotelische Begrenzung des Erkenntnishorizonts auf die physikalische Realität muss überwunden werden. An dieser Aufspaltung der Wirklichkeit leidet das westliche Christentum und seine Theologie bis heute. Hierzu bemerkte E. Jüngel bereits 1969, dem Jahr der Mondlandung, zu einer Zeit, von denen viele von uns noch nicht theologisch aktiv waren, bereits 1969 bemerkte Jüngel in ausgezeichneter Weise: Man muss sich die Valenz und Tragweite des aristotelischen Wirklichkeitsverständnisses klar gemacht haben, um zu erfassen, was es bedeutet, dass auch die christliche Theologie zumindest formal weithin diesem Wirklichkeitsverständnis verhaftet blieb. Selbst da, wo sie sich zum Beispiel im Gefolge Luthers im kritischen Gespräch mit der Philosophie aufgrund der genuinen theologischen Aufgabe evangelischer Schriftauslegung anders zu orientieren begann, blieben doch heimlich und unbewusst Grundtendenzen dieses Wirklichkeitsverständnisses bestimmend. Zitat Ende. Zur Überwindung dieser aristotelischen Spaltung ist eine Neuorientierung an dem biblisch-semitischen Wirklichkeitsverständnis notwendig, wie es im AT offenbart ist. Wir sehen dort, wie der unsichtbare Bereich der Modelle, das gibt es auch dort, und der sichtbare Bereich der Realität eine Einheit bilden. Und diese Einheit setzt sich bis in die neutestamentlichen Evangelien fort, wo der Lebensweg Jesu Christi seine Nachfolger zur Teilnahme an der Gottesherrschaft führt. Dazu kommen wir zum zweiten Ertrag. Die physikalische Realisierung des schöpferischen und erlösenden Handelns Gottes im Kontext des menschlichen Handelns, die physikalische Realisierung hat immer den Erkenntnisvorrang vor der Vorstellungskraft des Menschen. Also zur Überwindung des aristotelischen Denkens ist es wichtig, dass der Bereich der Ideen eine Kategorie darstellt, die im Alten Testament gar nicht existiert. Die Idee an sich gibt es nicht im Alten Testament. Was es gibt, stattdessen finden wir im Hebräischen das Wort Modell oder Urbild, hebräisch Tavnit, um eine Realität in Gottes Sphäre zu beschreiben, die dann durch Offenbarung zum Menschen kommt. Und dadurch hat ein solches Modell Gottes eine viel stärkere Aussagekraft als eine Idee des Menschen, die nur durch menschliches Nachdenken erzeugt wird. Das bedeutet, dass im biblisch-semitischen Erkenntnisweg die Offenbarung durch Gott den Vorrang vor der Spekulation des Menschen hat. Als Beispiel hierfür lesen wir in Exodus 25, Vers 9, im Kontext der Bauvorschrift für die Stiftshütte einschließlich ihrer Geräte: Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Urbild, so macht es. Der hier verwendete Begriff Tavnit bezeichnet gemäß W. Gesenius ein, Zitat, Modell, Plan, Urbild, wonach etwas gebaut wird. Die Stiftshütte, Exodus 25, Vers 9, deren Leuchter mit Lampen, ein Altar, den Jerusalemer Tempel und seine Geräte. Zitat Ende. Aus biblisch-semitischer Sicht geschieht die Gestaltung der Wirklichkeit aufgrund von Urbildern, die Gott selbst beauftragt und dann auch im Zusammenwirken mit dem Menschen realisiert. Dadurch wird die Vorstellung einer Ideenwelt überwunden, die über der Realität schweben würde, sondern das unsichtbare Urbild manifestiert sich in der physikalischen Realität. Auch diese dynamische Struktur muss in der Übersetzung der Bibel an allen relevanten Stellen deutlich gemacht werden. Somit sehen wir hier die bleibende Herausforderung der Bibelübersetzung, die Horizonte des Verstehens immer wieder neu aufeinander zu bewegen. Vielen Dank.